Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Wer ist eigentlich dieser Dirk Duffner? Das fragen wir uns heute bei Inside VfL. Der neue Sportgeschäftsführer vom VfL Bochum. Was bringt er dem Verein? Was können wir von ihm erwarten? Es ist nicht die einzige Personalie, die wir besprechen. Dieter Hecking hat den Vertrag verlängert mit der Option, in der ersten Liga zu bleiben. Was seine das für eine Signalwirkung? Auch darüber wird zu sprechen sein. Und wie das klappt mit dem Bleiben in der ersten Liga, darüber wollen wir auch sprechen. Sportlich, was war gut in Leverkusen und was wird noch gut werden im Heimspiel gegen Stuttgart?
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Ja, hallo zusammen, da sind wir wieder. Heute ist Stefan Döring dabei, Funke Sportreporter.
Hallo an alle, hallo in die Runde.
Und Günther Pohl von Radio Bochum.
Hallo zusammen.
Mein Name ist Annalena Fehltke von Radio Bochum. Und es war eine Niederlage. Es ist jetzt wieder ein direkter Abstiegsplatz, auf dem der VfL verweilt. Nach einem Spiel in Leverkusen mit einer guten ersten Halbzeit, würde ich sagen, mit einem mutigen Auftritt, oder war es dann vielleicht doch einfach nicht auf einem Level mit dem amtierenden Meister aus Leverkusen, frage ich euch.
Naja, auf einem Level mit Bayer Leverkusen kann man nicht sein, würde ich behaupten. Das ist dann maximal der FC Bayern in dieser Saison. Aber der VfL Bochum hat wieder mal ein wirklich gutes Spiel gemacht, ein sehr gutes Auswärtsspiel. Und ich glaube, ohne Sven Jablonski Schiedsrichter Sven Jablonski, hätte der VfL Bochum vielleicht sogar den Punkt mitnehmen können, weil es von vornherein ein gutes Spiel war, wieder kompakt in der Defensive. In der ersten Hälfte hat Xabi Alonso, Bayers Trainer, auch nach dem Spiel gesagt, hat Leverkusen keine richtigen Lösungen gefunden. Und das ist eigentlich die größte Auszeichnung, die man als Abstiegskandidat VfL Bochum ja von einem Trainer bekommen kann. Ja, und dann sind es eben drei strittige Entscheidungen gewesen, die gegen den VfL Bochum gewertet wurden. So ist das 2-1 am Ende gefallen, nach einem Freistoß, den man hätte nicht pfeifen müssen, nach einer Abseitsstellung, einem Block, den man eigentlich hätte zurückpfeifen können. Und das 3-1 fällt nach einem Foul an Matuš Bero, was man hätte pfeifen müssen aus meiner Sicht. Und dann ist es einfach maximal ärgerlich, so ein Spiel zu verlieren. Aber wie die Spieler es gesagt haben, hilft jetzt nichts. Kopf hoch, Blick nach vorne, weil man einfach gesehen hat, dass man ja guten Fußball auch gespielt hat. Und das muss man dazu sagen, sie haben halt wirklich guten Fußball teilweise auch gespielt und hatten die Chancen zum 2-1 zum Beispiel.
Ja, plus eben ein Elfer, den man hätte geben können, schon bevor irgendwelche Tore gefallen sind. Günther, bleibt dir das jetzt auch so als negativ erinnerungswürdig?
Ja, ich bin ja nach dem Spiel runter in die Mixzone und hatte das Gefühl, mit dem Schiedsrichter war irgendwas nicht in Ordnung. Und dann haben wir darüber diskutiert, schon untereinander, bevor die ersten Spieler kamen. Da waren wir das noch sehr strittig, auch mit anderen Kollegen von anderen Zeitungen. Und als dann die Spieler loslegten, Wittek und Gerrit Holtmann, da war mir dann klar, dass ich so falsch mit meiner Einschätzung nicht gelegen habe. Es waren Szenen, die waren nicht dramatisch, aber in der Konsequenz, sie alle gegen den VfL zu entscheiden, das hat bei mir eben für diesen Beigeschmack gesorgt. Und Hecking, der sich ja nun wirklich sehr, sehr über Schiedsrichterentscheidungen zurückhält, wenn der dann auch auf die Palme geht, dann kann man schon glauben, dass da auch was dran ist. Und der VfL hat gut gespielt, hat sehr gut gespielt. Man kann Leverkusen nur bezwingen, wenn die schwächeln und der VfL einen super Tag hat. Der VfL hatte einen super Tag. Leverkusen hat nur phasenweise geschwächelt. Und als der VfL dann hinten raus aufmachen musste, um eben den Ausgleich zu erzielen, da hatten die natürlich klare Torchancen. Und da hat man auch die Qualität und den Qualitätsunterschied gesehen. Aber insgesamt mit so einer Leistung auf konsequent schon in der Hinrunde würdest du da unten nicht stehen. Da bin ich fest von überzeugt. Ob das jetzt noch reicht, weiß kein Mensch.
Mm. Ja, auch die KI, wenn ihr das, wenn ihr den Clip im Kopf habt, auch Dieters KI weiß es nicht so richtig. Da wurde er auf einer Pressekonferenz von Markus Rensinghoff drauf angesprochen, auf künstliche Intelligenz, musste ich gerade dran denken. Ja, so viel zum Leverkusen-Spiel. Es hilft ja nichts. Mund abwischen, hast du gerade gesagt, weitermachen. Und es gibt ja auch durchaus aktuellere Entwicklungen zu besprechen. Ihr werdet es sicherlich mitbekommen haben, es ist ein neuer Geschäftsführer Sport da, beziehungsweise ist es klar, dass einer kommt, und zwar Dirk Duffner. So,
Dirk Dufner hat heute...
Wer ist das?
Dirk Dufner hat heute seinen ersten Arbeitstag. Ist eine Personalie, die sich uns gestern Vormittag eröffnet hat und die Recherche dann dazu begonnen hat. Ist für uns ein bisschen ärgerlich, weil ich habe es gestern bei Social Media auch schon mal geschrieben. VfL Bochum hat es im Prinzip zeitgleich mit uns dann veröffentlicht, die Pressemitteilung. Das war ein bisschen ärgerlich, aber ja, es ist ein Kandidat, der, glaube ich, in den letzten Tagen dann tatsächlich konkretisiert wurde, nachdem am Wochenende dann auch dem einen oder anderen abgesagt wurde. Man hat ja gelesen, Jörg Schmadtke wurde zum Beispiel abgesagt, Peter Knebel hat man abgesagt, nach meines Wissens. Und es ist jetzt eben einer, der zuletzt bei Hertha BSC als Kaderplaner angestellt war unter Freddy Bobic, der zuvor einige Jahre in der Beraterbranche unterwegs gewesen ist, aber im Profifußball eben auch eine gewisse Erfahrung mitbringt. Er ist beim VfB Stuttgart gewesen, er ist lange Zeit in Freiburg gewesen, er ist bei Hannover 96 gewesen. Aber man muss natürlich sagen, Dirk Dufner ist jetzt auch nicht derjenige, der die ganz große Euphorie, glaube ich, mitbringt. Mir hat gestern Abend noch ein Fan geschrieben, ich bin so mit dem einen oder anderen im Austausch, schöne Grüße an dieser Stelle an diejenigen, der schrieb mir, ja, Dirk Dufner ist derjenige, den man verpflichtet, wenn man seiner selbst gesteckte Frist irgendwie einhalten will. Ich glaube, ganz so schlimm war es nicht, aber es ist halt ein Kandidat, der sich am Ende durchgesetzt hat aufgrund dessen, dass er anpacken will, dass er eloquent ist, dass er ein großes Netzwerk mitbringt, allein dadurch, dass er halt mal selber in der Beraterbranche unterwegs gewesen ist und jetzt dann auch jahrelang im Profigeschäft unterwegs war. Und am Ende bewerten kann man ihn eh erst. Der hat einen Vertrag bis 2027 bekommen, wenn die ersten Transferphasen durch sind. Und ich stehe ihm offen gegenüber. Ich konnte gestern einmal ganz kurz mit ihm telefonieren. Netter Typ. Und ich bin jetzt gespannt. Am Donnerstag wird er vorgestellt. Und dann schauen wir einmal weiter.
Ja, es war gestern so eine Nachricht, wo dann in der Runde war so der Konsens. Wer? Günther, was hat das mit dir gemacht?
Ja, ich habe es auch schon ein paar Tage gewusst und ich finde es klasse, dass der VfL das diesmal geschafft hat, dass das unter der Decke geblieben ist, jedenfalls nicht schon vor der Pressemitteilung in der Zeitung stand. Und ich glaube, der VfL hat das auch sehr klug und bewusst gewählt, die Bekanntgabe gestern um Punkt 17 Uhr, um eben die Möglichkeit zu geben, dass der VfL der Erste war, der das kundtut und vermittelt. Und ja, ich würde sagen, man muss es ausprobieren. Persönlich kenne ich ihn nicht. Du kennst ihn auch nicht. Keiner, die jetzt im Internet schon über ihn herfallen, kennt ihn. Ich glaube, dass Ilja Kenzig und der Aufsichtsrat sich das sehr, sehr lange überlegt haben. Sie haben eine Punktlandung hingemacht. Sie haben gesagt, bis Ende März steht die Entscheidung. Es gab andere Kandidaten, zum Beispiel der Kandidat aus Bielefeld. Da war von vornherein klar, dass sich das nicht realisieren lässt, weil er einen langfristigen Vertrag hat und der VfL keinen aus dem Vertrag rauskauft. Dann Schmadtke. Schmadtke war das Problem nicht das Gehalt, sondern bei Schmadtke war das Problem, dass er natürlich von einem Verein kam, zuletzt Liverpool, damit man mal die Vergleiche hat, und dass die Vorstellung, die er in sein Amt einfließen lässt, ja, vom VfL einfach nicht zu finanzieren war. Ne? Er hätte ja auch noch Jan Schlaudraff mitgebracht. Ja, das wäre ja auch noch ein Kostenfaktor gewesen. Und er ist auch ein Entertainer, der eine One-Man-Show macht. Und das hätte, glaube ich, zum VfL Bochum nicht gepasst. Und vor allen Dingen finanziell wären die Wünsche, die er hatte, nicht sein Gehalt, wären für den VfL nicht realisierbar gewesen. Und wenn, hätten sie den VfL mittelfristig, glaube ich, in eine finanzielle Schieflage gebracht.
Ja, also man muss ja eigentlich nur unter die Ankündigung bei Instagram zum Beispiel gucken. Du hast gerade schon gesagt, und da sieht man genug enttäuschte Stimmen. Könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen? Das ist jetzt, also wenn man Schmadtke auf dem Zettel hatte, dass man irgendwie die Hoffnung hatte, dass so einer kommt und dann ja, Dirk Dufner, hu?
Es ist natürlich ein Problem, wenn mit Jörg Schmadtke kokettiert wird. Allerdings ist das ja in der Form nie vom Verein ausgegangen. Ja. Also Ilja Kenzig, ich habe ihn ja auf der Pressekonferenz am Freitag, am Donnerstag nochmal konkret drauf angesprochen. Da hat er immer gesagt, er kommentiert keine Namen, auch im persönlichen Gespräch hinterher hat er alle Namen abgeblockt, hat zu niemandem was gesagt. Und so ist es eben die ganze Zeit gewesen. Tatsächlich auch in Hintergrundgesprächen sind nie von ihm konkrete Namen genannt worden, auch von dem vom Aufsichtsrat nicht. Deswegen ist das ein Name, der dann von einem Medium vor allem überwiegend gespielt wurde, der natürlich eine gewisse Erwartungshaltung weckt, aber wo wir Berichterstatter im Prinzip immer schon gesagt haben, nee, also eigentlich passt das nicht so 100%. Ist natürlich einer, mit dem man sich wirklich beschäftigt hat, weil das wäre dann dieser XXL-Name gewesen, der dann auch nochmal zusätzlich was ausgelöst hätte.
Ich glaube auch, dass der Name von ihm, also auch von Seiten von Schmadtke in die Öffentlichkeit gebracht wurde, weil das natürlich wieder zum Thema wurde, sein Name. Der war ja nach Liverpool, war erstmal Ruhestand. Ja.
Für ein bisschen PR.
Und jetzt PR, das schicken wir doch mal. Der VfL hat mich angesprochen und das Sportbild hat ja nun auch riesen Kontakte dazu und so ist das dann gelaufen. Der VfL hat das nie kommentiert. Die haben sich natürlich damit beschäftigt. Ich glaube auch, dass sie in Gehaltssachen mit ihm einig waren, aber nach Gesprächen, und es hat wohl mehrere Gespräche gegeben, hat man festgestellt, oh, da geben wir uns auf einen gefährlichen Weg, was unsere wirtschaftliche Beständigkeit für die nächsten Jahre angeht, weil er ist ein Macher, der Schmadtke, der macht das auch super, wenn er die Kohle hat, aber er kann keine Kohle beim VfL ausgeben, die nicht da ist. Und da ist das eigentliche Problem. Da hättest du jemanden gebraucht, der ihn einfängt und ihn täglich einzufangen, dann wäre wieder ein neuer Job. Ja, also die Gefahr sehe ich. Also es wird nicht das Gehalt gewesen sein. Es wird das Gesamtpaket um Schmadtke herum wäre für den VfL nicht zu finanzieren gewesen.
Ja, genau. Und deswegen ist es jetzt am Ende Dirk Dufner geworden, weil er ist einer, der sich zumindest nach dem, was wir gehört haben, voll und ganz mit dem Weg des VfL, wie man so schön neudeutsch sagt, committed. Also er unterstützt das, wo der VfL Bochum hin will. Das ist einer, der mit Ilja Kenzig auch bekannt ist, wo man dann eben gut zusammenarbeiten kann auf einer Ebene. Das ist jetzt keiner, der auch in die Öffentlichkeit prescht, der lieber ein bisschen im Hintergrund arbeitet, was ja auch richtig ist und gut ist als Geschäftsführer. Zumal, ich glaube, es hat sich nicht geändert seit Donnerstag, noch jemand kommen soll, der als Kaderplaner arbeitet in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat, Günther.
Vor allen Dingen, er bringt ja noch einen Vorteil mit. Er hat ja auch mal gearbeitet, kurzfristig, mittelfristig, als Berater für eine Spielerberateragentur,
genau, ja,
für die Arena 11, sodass er also auch ein Netzwerk hat, was Spieler angeht. Und ich denke dann an, was er damals aus Freiburg gemacht hat. Die Spätfolgen sieht man bei Freiburg jetzt noch. Das fing alles an mit ihm. Ja, also so unbedarft ist er nicht, dass das bei Hertha nicht so gut lief. War natürlich auch die Sache, dass zwischen dem, was man ihm gesagt hat bei Hertha, ich kann mich noch an die Schlagzeilen erinnern, als er, glaube ich, mit Bobic da war.
Genau,
ja. Ja, was er in jedem Jahr ausgeben darf, aber als er dann da war, war das die Summe, für die verkauft werden sollte. Also, die Realitäten bei Hertha waren da dann auch dann wiederum andere. Also, ich meine, er sollte eine faire Chance bekommen, ja. Wie das ausgeht, weiß keiner. Aber zumindest ist das ein Mann, der im Fußball sich auskennt. Er ist ja auch ein gestandener Mann. Er hat ja auch beruflich eine juristische Karriere gemacht. Ja, also warum soll das schief gehen? Und ich glaube, in einer bescheidenen Art, so wie ich das gehört habe, passt er zum VfL. Und das ist wieder eine Personalie, die greift, genau wie die von Hecking oder wie bei den Spielern von Klaus und Maduras. Das macht der VfL im Moment richtig gut.
Ja, also genau, es ist eine Personalie, die im Netz bei Fans anderer Vereine mit Sicherheit umstritten ist. Wie gesagt, in Freiburg war es, glaube ich, gab es so ein bisschen Knatsch mit Streich am Ende, aber
ja, gut, mit Streich ist es
Das kann ich nicht beurteilen, was ja. da gelaufen ist. Ich kann es nicht beurteilen, wie es bei Hannover 96 gelaufen ist, wo man mit Martin Kind natürlich auch einen maximal schwierigen Typen hat als Vereinschef in dem
Hast
Sinne.
Hast du formuliert.
und dann jemand, was man am Ende seiner 96-Zeit aber sagen muss, er hat eine unfassbar gute Transferbilanz dann hinterlassen. Er hat zum Beispiel noch José Lu, der eine oder andere wird sich an ihn noch erinnern, einen Flop bei Hannover 96 für 8 Millionen verkauft und hat so Leute wie Oliver Sorg und Felix Klaus für billiges Geld geholt, die dann bei 96 auch eine längere Zeit eine Rolle gespielt haben. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und bei aller Kritik, die er von Hertha-Fans und von Journalisten, die über Hertha schreiben, einstecken muss, darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, er ist am Ende nicht derjenige gewesen, der die Transfers gemacht hat. Das ist Freddy Bobic gewesen. Also Freddy Bobic hat schon die Gesamtverantwortung bei Hertha gehabt. Welche Rolle Dufner da gespielt hat, ist müßig drüber zu diskutieren, weil VfL Bochum ist jetzt eine andere Nummer. Er ist da jetzt auch in einer anderen Rolle nochmal unterwegs. Da ist ein Trainer, der laut Ilja Kenzig und ist es ja de facto so, die wichtigste Person im Verein ist mit Dieter Hecking. Dazu ist ein Ilja Kenzig da, dazu soll noch ein Kaderplaner kommen. Es wird also so eine Art Kompetenzteam in Bochum geschaffen, was ja sowieso schon in den letzten Jahren eigentlich mehr oder weniger auch gewirkt hat, aber oder zumindest im letzten halben Jahr gewirkt hat. Da kommt Dirk Dufner jetzt mit rein und ich bin gespannt, wie sich diese erste Transferphase im Sommer auswirken wird, die er jetzt natürlich sofort angehen muss. Die Vorarbeit haben Kenzig und Hecking schon geleistet, haben mit einzelnen Spielern schon gesprochen. Und jetzt muss eben Dirk Dufner zeigen, dass er einen Kader zusammenstellen kann. Und jetzt sagen wir zweite Liga, Bundesliga, das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Aber der jetzt einen Kader zusammenstellen muss, der im Idealfall nächstes Jahr wieder eine Klasse in der Bundesliga halten kann.
Ja, Dufner hat Vertrag bis 27.
Genau.
Genauso wie Dieter Hecking. Das ist jetzt die Überleitung hier. Wenn der VfL in der Bundesliga bleibt, das ist jetzt letzte Woche auch noch passiert zwischen der Folge und der letzten Folge quasi. Dieter Hecking hat seinen Vertrag verlängert mit der Option, in der Bundesliga zu bleiben. So. Welches Zeichen setzt er aus eurer Sicht damit?
Tja, eindeutig, ich habe es auch schon gesagt, als er gesagt hat, nee, zweite macht er nicht, habe ich gesagt, ist Quatsch. Er will in der ersten Liga bleiben. Er sagt, sein Fokus liegt darauf, dass der VfL in der ersten Liga bleibt. Und er hat mir dann nochmal hinterher kurz im Interview für Radio Bochum gesagt, mich damit zu beschäftigen, was in der zweiten Liga ist, ja, würde mir schon die Konzentration nehmen auf meine Aufgaben, auf meine Ziele. Und wenn man sich damit zu lange beschäftigt, mit der zweiten Liga, dann landet man da auch. Ja, also eine ganz klare Aussage, dass er jetzt bis zum letzten Spieltag drin bleiben will und alles andere spielt für ihn keine Rolle mehr. Er hat dem VfL zugesichert, dass er für 2 Jahre beim VfL bleiben will, in der ersten Liga, das ist korrekt. Und er hat nicht gesagt, wenn wir absteigen, dann gehe ich. Ja, also er hat sich bekannt zum VfL in einer schwierigen Situation für die erste Liga und signalisiert damit, ich will mit dem VfL in der ersten Liga bleiben.
Und er sagte ja auch, dass er das aus Vereinssicht so sieht, dass falls es jetzt zum Abstieg kommt und das sang- und klanglos passiert noch und jetzt gar nichts mehr gut läuft, dann kann auch der Verein sich das nochmal neu entscheiden. Das ist ja auch so ein Signal, was er sendet. Ja. So, also für ihn kann er dann nochmal reevaluieren, ob er das so weitermachen will und aber auch der VfL und im Endeffekt ja auch irgendwo mit die Fans, die öffentliche Meinung. Die bestimmt natürlich nichts, aber
aber das ist eine Vertragsverlängerung, die allen Seiten alle Möglichkeiten gibt. In der Bundesliga bleibt der VfL Bochum in der Bundesliga, wovon ich persönlich ausgehe tatsächlich, einfach über den Relegationsplatz mindestens. Dann hat der VfL Bochum über die nächsten 2 Jahre einen Top-Trainer, der, entschuldigen die Ausdrucksweise, aber wie Arsch auf Eimer zum VfL Bochum passt. Sollte der VfL Bochum absteigen, gibt es immer noch die Möglichkeit, mit ihm einen Vertrag für die zweite Liga zu verhandeln oder eben einen anderen Trainer, einen richtigen Neuanfang zu machen, mit wem auch immer. Aber dann sitzt Hecking nicht auf einem Vertrag, den der VfL teuer bezahlen muss, sondern Hacking ist raus, hat fair gehandelt und der VfL Bochum kann das Geld wirklich dann vernünftig investieren.
Und da sehe ich auch einen großen Unterschied. Und da sieht man auch, welche Qualität dieser Hacking hat. Als Litsch war, der hat gesagt, er unterschreibt beim VfL nur, wenn der Vertrag für die erste und für die zweite Liga gültig ist. Danach gab es das Desaster. Und was passierte dann? Der VfL saß auf einem Zweijahresvertrag für Thomas Letsch, ja, der dann Gott sei Dank nach Salzburg gegangen ist und der VfL dann noch halbwegs gesund finanziell aus diesem Vertrag rausgekommen sind. Aber der war, wenn mir ein Trainer sagt, ich unterschreibe nur, wenn ich auch einen für die zweite Liga kriege, signalisiert er für mich, dass er nicht davon überzeugt ist, in der ersten Liga zu bleiben. So kann man das nämlich auch sehen, oder?
Ja, oder man sieht es als Commitment zum Verein, also ja, als Verbundenheit zum Verein in der zweiten Liga. Das ist, jetzt kann man ja in beide Seiten irgendwie schwenken. Aber das, was Hacking jetzt gemacht hat oder was der VfL mit Dieter Hacking gemacht hat, es ist ja keine One-Man-Show, ist für mich die perfekte Lösung in dem Fall. Und ja, er zeigt damit ja auch ganz deutlich, also auch an seine Spieler, Jungs, hier, ich glaube an euch, ich glaube an uns und an diesen Weg, den wir eingeschlagen haben. Und dann wieder der Bogen auf Freitag. Man hat es Freitag gesehen, dass alle daran glauben. Und jetzt muss man eben zusehen, Tom Kraus hat es so schön gesagt, wir brauchen Punkte, sonst steigen wir ab. Und genau das ist die Aufgabe für die nächsten 7 Spiele.
Absolut. Über das kommende Spiel reden wir gleich noch. Erstmal möchte ich noch Shahin hier einbringen.
Fanfrage der Woche.
Er hat uns bei WhatsApp geschrieben. Das ist übrigens auch eine Möglichkeit, wie ihr uns erreicht. Tut das gerne. Ihr könnt auch Sprachnachrichten schicken, wenn ihr das möchtet. Wir schneiden die auch gerne, wenn, also manchmal kommen wir ja so ins Labern in Sprachnachrichten. Shahin würde gerne eine sachliche Diskussion ohne Beschimpfungen und Beleidigungen um Bruschinski führen. So, damit eröffnet er die Nachricht. Er findet, wir müssen uns mal darüber Gedanken machen, welchen Mehrwert er aktuell für den VfL darstellt und sagt, also, dass er immer wieder ins Spiel kam, ob von der Bank oder in der Startelf, wegen seiner intensiven Spielweise in der Vergangenheit, die vermisst Shahin aber aktuell und hat eher so das Gefühl, dass er mit jeder vergebenen Torchance immer unbeholfener beim Torabschluss wirkt. Das war jetzt ein Zitat. Und die Frage, ob man ihm vielleicht nicht den, genau, ob auch schöne Formulierung, ob man den Jungen nicht vielleicht mal schützen sollte und ihn vielleicht einfach, nicht mehr spielen lässt, lese ich daraus.
Nee, also wir haben uns über dieses Thema schon sehr lange unterhalten. Er ist einer, der sich für den VfL zerreißt. Hacking ist der Trainer und wenn Hacking meint, dass er in einer Phase des Spiels Bruschinski für den richtigen Spieler hält, dann ist das die Entscheidung des Trainers. Ja, und damit ist die Sache eigentlich beantwortet. Wir stellen nicht die Mannschaft auf, der Trainer stellt die Mannschaft auf und der sieht die Mannschaft 6 Tage in der Woche.
Das stimmt.
Ja. Ich habe hier in dieser Runde ja auch schon mehrfach gesagt, dass ich Moritz Bruschinski als Typen wirklich sehr, sehr gerne mag. Er ist ein überragender Mensch. Ich finde ihn auch eigentlich, das, was er auf dem Platz macht, finde ich anständig. Er durch seine Schnelligkeit, die er mitbringt, hat schon auch eine gewisse Technik. Er wirkt einfach manchmal unbeholfen und hat dann Pech im Abschluss. Und das sind dann am Ende natürlich die Sachen, die einen Stürmer ausmachen. Gleiches diskutieren wir hier gefühlt jede Woche über Philipp Hofmann. Es sind die beiden Stürmer, die, glaube ich,
Da ist es weniger geworden
aktuell, ja. Weil,
ja, und aber gefühlt bei Bruschinski mehr. Er sagt auch, dass man einfach so ein Gefühl hat, dass er Angst vorm Scheitern hat.
Na, das glaube ich gar nicht, weil Mo Bruschinski ist schon auch ein selbstbewusster Typ. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Und es ist ja nicht so, also ich würde mir Gedanken machen, wenn er diese Chancen noch nicht mehr bekommen würde. Aber er bekommt ja die Chancen. Erinnern wir uns an das Frankfurt-Spiel. Und so eine Chance lassen auch andere Leute liegen. Und natürlich ist das für ihn, der ärgert sich am meisten. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Der sitzt dann zu Hause und ist maximal geknickt. Zu Recht ja auch. Aber ihn jetzt nicht spielen zu lassen, ich meine, wovor soll man ihn schützen? Er ist ein Profifußballer, er muss Fußball spielen. Das ist der Lebensweg, ja, für den er sich entschieden hat.
Idee wäre so ein bisschen, dass er dann einfach vielleicht was schreibt er, ab nächster Saison in welcher Liga auch immer einen Neuanfang machen lassen. So.
Ja, das kann man dann ja im Sommer bewerten, wie der Spieler das sieht, wie der Verein das sieht, wie vielleicht seine Berateragentur das sieht, wie es ein anderer aufnehmender Verein vielleicht sieht. Ich glaube schon, dass er wirklich eine gewisse Qualität hat, die auch für die Bundesliga reicht. Dass er es jetzt beim VfL Bochum nicht durchgängig unter Beweis stellen kann, immer mal wieder in einzelnen Szenen, in einzelnen Spielen, in einzelnen Halbzeiten, ja. Aber ich bin weit davon entfernt, den hier vom VfL wegreden und schreiben zu wollen.
Okay. Gut, dann distanzieren wir uns davon. Oder ihr euch. Alles klar, dann lass uns aufs nächste Spiel gucken.
Tippspiel.
Beziehungsweise einmal noch ganz kurz Fanschals vergeben. Heute haben zwei mit sehr schönen Tippnamen gewonnen, und zwar einmal Mr. Cootie und Dr. Bundesliga. So. Unkonventionell, finde ich gut. Ihr seid kreativ. 27 und 24 Punkte waren das. Damit sage ich Hut ab und Glückwunsch. Schreibt uns gerne alle eure Daten. Nein, wir brauchen ja eine Adresse, wo wir es hinschicken sollen. Und wenn wir in Verzug sind, dann alle anderen Gewinner, tut uns das leid. Aber sie kommen früher oder später, die Schals. Wir versprechen es. Ja, auch wieder an die nächsten Sieger, die jetzt das Spiel gegen Stuttgart gut und am besten richtig tippen. Wir haben immer von vier schweren Spielen gesprochen. Das wäre jetzt das ausgeschriebene schwere Spiel 4 von 4. Und wir haben gesagt, 4 Punkte aus diesen Spielen wären vollkommen okay. Also unentschieden gegen Stuttgart.
Nee.
Nee?
Nee.
Sieg?
Nee, der VfL ist mittlerweile in der Lage, Mannschaften aus dem Mittelfeld zu schlagen. Und die Ist-Bestandsaufnahme der VfB Stuttgart ist im Moment im Mittelfeld. Dazu kommt, dass der VfB Stuttgart diese Woche noch ein schweres Spiel im Pokal hat, was ganz wichtig ist für den VfB Stuttgart. Und hinzu kommt, dass die Stuttgarter sich von einigen Spielern verabschiedet haben am letzten Spieltag, nämlich Mittelstädt und Stiller haben die 5. gelbe Karte bekommen. Dann haben sie noch eine rote Karte bekommen. Das sind 3 Spieler aus der Startformation des VfB Stuttgart, die alle in Bochum nicht dabei sein werden. Und der VfL, wenn wir mal gesagt haben, aus den Spielen 4 Punkte. Ich sage, aus den beiden Heimspielen jetzt muss der VfL mindestens 4 Punkte holen, um eine realistische Chance zu haben. Die haben jetzt das Heimspiel gegen Stuttgart und das Heimspiel gegen Augsburg. Beides keine leichten Aufgaben. Aber das ist die Riesenchance, in der Bundesliga sich anzudocken und nochmal ein richtiges Zeichen im Abstiegskampf zu setzen. Und das sollte allen bewusst sein. Diese beiden Spiele entscheiden für mich schon wesentlich, wohin die Reise des VfL geht. Punkt.
Okay.
Wenig hinzuzufügen. Also ja, entscheidende 2 Heimspiele. Das ist das Gute, dass man jetzt 2 Heimspiele in Serie hat. Aus denen muss man was holen. Und ein Punkt wäre da aus beiden Spielen zu wenig. Deswegen, ich bin da bei Günther. Stuttgart kann man schlagen, um es mit Gerrit Holtmanns Worten zu sagen am Freitagabend. Sein Wunsch ist es, Stuttgart 120 Minuten im DFB-Pokal, ausscheiden im Elfmeterschießen und dann gewinnt der VfL Bochum 2-0 im Heimspiel.
Dann sind sie so richtig geknickt, gebrochen. Dann,
genau. Es ist ja. Die spielen gegen RB Leipzig am Mittwoch sogar erst, nicht am Dienstag schon. Es ist noch ein Tag später. Dann lass die wirklich über 120 Minuten gehen. Dann haben sie Sperren, wie Günther es gesagt hat. Dann sind nicht alle Leute fit. Woltemade zum Beispiel hat am Samstag in Stuttgart, in Frankfurt nicht angefangen, weil er müde gewesen ist. Und das ist so eine Sache, die zieht sich durch das Team durch, bei allen Spielern irgendwo. Dann hast du dieses Pokalspiel noch und dann musst du am Samstag nach Bochum, wo es für Auswärtsmannschaften immer ekelhaft ist. Also ich halte es nicht für unrealistisch, dass der VfL einen Heimsieg feiert.
Okay. Ja, ich auch nicht. Ich auch nie. was heißt es denn in Zahlen für euch?
2-0.
Ui, zu 0. Ja.
3-1.
Okay. Okay. Dann bin ich jetzt hier die Konservative von uns. Dann sage ich 2-1. So, ein kleiner Standardtipp hier zum Schluss. Ja, gut. Druck ist da, aber damit kann der VfL ja bei Zeiten auch umgehen.
Ja, und die Mannschaft zeigt es ja. Also das muss man ja nochmal sagen. Die Mannschaft zeigt es ja, dass sie da ist. Ich habe es bei uns ja geschrieben, in der WAZ und auch online. Eigentlich spielt diese Mannschaft zu gut für einen Absteiger. Punkt.
So ist es. So ist es. Ja, nehmt diese Worte mit in die Woche, mit ins Heimspiel am Samstag gegen Stuttgart. Und wir sprechen, sehen, hören uns dann in einer Woche. Macht's gut.
Tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.